Aloha und herzlich willkommen zu einer weiteren gepflegten Folge des Gamondo-Casts. Es ist ein wenig still in der virtuellen Tonkabine, denn ich sitze heute ganz alleine hier. Aber das soll jetzt nicht bedeuten, dass ihr jetzt keine neue Folge bekommt, denn wir machen das einfach mal gemeinsam. Und zwar nur ihr, die Zuhörer, und ich, der Marco. Und wenn das ganz gut funktioniert und ihr jetzt nicht sagt, das ist total scheiße, dann können wir das vielleicht auch in Zukunft hier und da mal machen. Und natürlich habe ich auch ein Thema für euch vorbereitet. Ja, diesmal sogar ein bisschen ausführlicher, denn wir haben ein ja spezielles Thema. Und zwar geht es heute um Tango Gameworks. Anstoß ist natürlich die News, dass Tango Gameworks, die ja eigentlich schon geschlossen worden sind, aber jetzt einen neuen Besitzer haben. Und wenn ihr jetzt noch keine Ahnung habt, was Tango Gameworks eigentlich ist, dann erzähle ich euch jetzt ein bisschen was. Und zwar die Geschichte von Tango Gameworks und die Spiele, die sie herausgebracht haben. Und starten wir einfach mal die Geschichte mit dem Mann, den die meisten wahrscheinlich schon kennen. Und das ist Shinji Mikami. Ja, der ist halt hier der große Macker im Bereich Horrorspiele. Zumindest war es mal so. Der hat 1989 bzw. 1990 bei Capcom angefangen und im Laufe der Zeit einfach mal das Survival-Horror-Genre revolutioniert. Die meisten wissen sicherlich, dass er der kreative Kopf hinter Resident Evil gewesen ist, das im März 1996 in Nordamerika erschienen ist und in Japan zur gleichen Zeit unter dem Titel Biohazard. Das hat der Mikami so toll gemacht, dass er direkt zum Produzenten befördert worden ist und dann als Produzent Resident Evil 2, Resident Evil 3, Nemesis und Resident Evil Code Veronica sowie Dino Crisis erschaffen hat. Zu den Titeln brauche ich jetzt nicht gerade viel sagen. Ich meine, jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwelche Berührungspunkte mit Resident Evil gehabt, vielleicht sogar auch mit Dino Crisis. Waren absolut fantastische Spiele, die Shinji Mikami da produziert hat. 1999, als auch Dino Crisis erschienen ist, wird er der Manager des Capcom Production Studio 4 und in diesem erscheint dann halt auch Devil May Cry. Das sollte ja ursprünglich eigentlich auch ein Resident Evil Spiel werden, Resident Evil 4, soweit ich mich erinnere, aber es wurde Devil May Cry, was auch ein Riesenhit war. Also alles läuft super für Shinji Mikami. Bevor ich jetzt weiter von Shinji Mikami erzähle, muss ich kurz zu Ikumi Nakamura wechseln und ihre kleine Geschichte erzählen. Denn als Shinji Mikami schon bei Capcom arbeitet, ist Ikumi Nakamura als Kind ein kleiner Horrorfan, die gemeinsam mit ihrem Vater gerne Horrorfilme und Spiele spielt. Und was spielt man da? Ja, natürlich Resident Evil und Devil May Cry. Wir erinnern uns, das sind zwei Spiele von Shinji Mikami. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie alt Nakamura da zu dem Zeitpunkt gewesen ist. Resident Evil kam ja 1996 raus, da war sie so 10, 11 Jahre alt. Aber da sie Devil May Cry auch noch gespielt hat, zusammen mit ihrem Vater, wird sie wahrscheinlich ein bisschen älter gewesen sein. Man spielt die Spiele ja nicht zwangsweise direkt zum Release. Leider meint das Schicksal es nicht ganz so gut mit Ikumi Nakamura, denn ihr Vater verstirbt relativ früh. Aber zu dem Zeitpunkt fasst sie den Entschluss, zu Capcom zu gehen und dort Spiele zu entwickeln. Dazu besucht sie eine Kunstschule in Tokio und studiert dann Game Design an der Amusement Media Academy oder auch Amusement Media Sogo Gakuin. Springen wir jetzt wieder zu Shinji Mikami, denn während Nakamura jetzt ein bisschen was lernt und studiert, ist Shinji Mikami einen Vertrag mit Nintendo eingegangen. Ab 2001 sollen alle Resident Evil Spiele nur noch für den Nintendo GameCube erscheinen. Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern, das war so eine Zeit, wo PlayStation 2, Xbox, also die Classic Xbox und der GameCube quasi aufeinander geprallt sind und Nintendo brauchte Exklusivspiele und mit Resident Evil hat man da tatsächlich eine richtige Nuss in der Schale. Und so erscheinen 2002 direkt zwei Resident Evil Spiele, zum einen das Remake vom Original Resident Evil in etwas hübscherer Optik und Resident Evil Zero. Ich habe beide Titel nachgeholt gehabt und finde sie fantastisch. Obwohl Resident Evil 1 habe ich nicht nachgeholt, dass ich hatte das Original gespielt gehabt, aber dieses Remake, das habe ich dann mal nachgeholt und ja, einfach großartig. Tolle Spiele. Da hatte Nintendo wirklich was Geiles in der Tasche. Floppten nur leider. Soll heißen, die Verkaufszahlen waren nicht sonderlich gut. Ich möchte jetzt auch nicht großartig spekulieren. Meine Vermutung ist, zu dem damaligen Zeitpunkt hatte sich der GameCube ja nicht so gut verkauft. Zudem vermute ich, dass man auf einer Nintendo-Konsole jetzt nicht unbedingt diese, ja, blutigen Spiele spielen wollte. Jedenfalls haben diese Spiele sich nicht wirklich gut verkauft. Also die erste Niederlage für Shinji Mikami, der aber weiterhin für Nintendo exklusive Spiele für den GameCube herausbringen wollte. Und so kündigte er PN03, Beautiful Joe, Killer 7 und Dead Phoenix für den GameCube an. Und dann natürlich auch noch ein neues Resident Evil, und zwar Resident Evil 4. Und zusammen waren diese fünf Spiele dann die Capcom 5. Klingt eigentlich irgendwie richtig spannend und gut, aber wenn wir uns dann mal die Spiele angucken, und zwar PN03 zum Beispiel, das kam als erstes, war ein Riesenflop. Also der ist ja dann nicht nur spielerisch halt nicht wirklich gut angekommen, also bei den Spielern, sondern auch bei der Kritik nicht. Also das war ein totaler Reinfall, leider muss man ja sagen, weil kreativ war es irgendwie schon und sah irgendwie ganz nett aus. Müsste ich wohl mal nachholen. Vielleicht ist das ja auch gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Eventuell müssten wir darüber auch mal irgendwie genauer sprechen. Aber es soll ja jetzt nicht um Capcom-Spiele gehen, sondern um Tango Gameworks. Und da müssen wir noch hinkommen. Wir sind ja immer noch in der Vergangenheit, in den frühen 2000ern. Deswegen machen wir jetzt hier erstmal weiter. Beautiful Joe hingegen war ein richtig, richtig gutes Spiel. Das kam bei allen sehr gut an, hat sich aber auch nicht gut verkauft. Killer 7 war dann wieder so ein experimentelles Spiel, das er zusammen mit Goichi Soda gemacht hat, besser bekannt als Suda 51, von dem wir später gleich nochmal was hören werden. Aber das Spiel kam auch nicht so gut an. Wie steht es dann mit diesem geheimnisvollen Titel Dead Phoenix? Ja, das ist gar nicht erst erschienen, weil das eingestellt worden ist. Dazu gibt es auch nicht wirklich viele Informationen, ein paar Artworks, Konzeptzeichnungen und eigentlich auch nicht mehr. Sah aber irgendwie ganz spannend aus und hätte im Sommer 2003 erscheinen sollen. So, nach vier Flops, da kann eigentlich nur noch eins retten, und zwar Resident Evil 4, und das ist eine absolute Bombe. Es verkauft sich auch einigermaßen gut, sogar auf den GameCube, und ja, das kann man als Erfolg verbuchen. War aber auch ein fantastisches Spiel. Ich habe es gespielt, das Resident Evil 4, also das Original. Wir übernahmen hier die Rolle des Leon S. Kennedy, der vom Präsidenten der Vereinigten Staaten den Auftrag bekommt, die Tochter vom Präsidenten in Spanien ausfindig zu machen, die von einer Sekte entführt worden ist. Das war damals relativ neu, also jetzt nicht die Geschichte, ich meine, die war okay. Aber das Gameplay hat sich komplett verändert. Wir haben nicht mehr die Panzersteuerung, wir können frei schießen. Natürlich nicht während des Laufens, zumindest damals noch nicht. Aber das Element des Terrors, des ständigen Auftauchen von neuen Gegnern, die auch nicht so langsam sind, also keine richtigen Zombies, war auf jeden Fall aufregend, war ein geiles Spiel. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Gibt jetzt inzwischen ja schon das Remake, von daher absolut geil. Ja, jetzt hatte Mikami seinen neuen Erfolg nach den Flops, wo Capcom tatsächlich ein bisschen unglücklich war. War das der Treffer, den Shinji Mikami brauchte? Und er wechselte dann zu den Clover Studio. Das war ein Studio von Capcom. Die hatten auch schon Beautiful Joe gemacht, zusammen mit Shinji Mikami. Und nun war er der neue Chef dieses Studios. Läuft also. Und wie läuft es denn bei Ikumi Nakamura, die jetzt viel gelernt und studiert hat? Was macht sie jetzt? Natürlich, sie bewirbt sich bei Capcom, dem großen Spielestudio ihrer Kindheit, und bekommt eine Absage. Aber sie gibt nicht auf und wird beim zweiten Anlauf dann doch genommen. Das ist dann 2004, wo sie dann dem Clover Studio beitritt. Man merkt schon so ein bisschen, wo das jetzt hier hingehen soll. Sie arbeitet natürlich mit Shinji Mikami zusammen, und zwar zunächst einmal an Beautiful Joe. Wie erwähnt, das war schon ein Titel, der von den Clover Studio kam, als Shinji Mikami da jetzt noch nicht so der Boss war. Und als nächstes arbeitet Nakamura an Okami, was ja auch ein absolutes Brett von einem Spiel war. Vor allem natürlich durch diesen markanten Artstyle, der zu dem Zeitpunkt wirklich noch sehr außergewöhnlich gewesen ist. Und die Hintergründe, die stammen von Ikumi Nakamura. Sie war dafür verantwortlich und das Spiel kam dann im April 2006 auf den Markt, zuerst für die PlayStation 2, später auch noch Xbox, PlayStation 3 und für alle möglichen anderen Plattformen. Allerdings nicht für den GameCube. Das Spiel heimste wahnsinnig viele Preise ein, war also bei den Kritikern beliebt, bei den Spielern tatsächlich auch, also ein richtig gutes Spiel. Das nächste Spiel war dann God Hand, das eigentlich auch so ein bisschen parallel entwickelt worden ist, denn es erschien im September des gleichen Jahres wie Okami, war dann nicht mehr ganz so ein gutes Spiel, beziehungsweise kam zu dem damaligen Zeitpunkt nicht ganz so gut an, ist heute allerdings ein kleiner Klassiker. Und was macht Capcom dann? Sie schließen das Clover Studio. Der März 2007 ist daher ein sehr trauriger Monat, aber das ist die Geburtsstunde eines anderen großen Studios, welches aus den ehemaligen Mitarbeitern des Clover Studios entsteht. Und zwar gründet Shinji Mikami zusammen mit Atsushi Inaba und Hideki Kamiya ein neues Studio namens Seeds. Was, das kennt ihr nicht? Ja gut, es bekam später dann halt einen etwas cooleren Namen und zwar Platinum Games. Die kennen wir, ne? Natürlich folgte Ikumi Nakamura auch ihren Kollegen in dieses neue Studio Platinum Games, beziehungsweise damals noch Seeds. Und eigentlich hat man hier ein absolutes Dream Team. Wir haben hier nämlich Shinji Mikami, Ikumi Nakamura und natürlich den eben erwähnten Hideki Kamiya, der ja auch noch richtig durch die Decke startete. Da sind auch wirklich fantastische Spiele entstanden. Ich meine, wir haben halt Bayonetta 2009. Hier hat Nakamura die Konzeptzeichnungen für erstellt. Wahnsinnig geiles Design. Währenddessen saß Shinji Mikami an Vanquish für Sega. Kam 2010 raus. War auch ein absolutes Brett von einem Spiel. Ich glaube, die Verkaufszahlen waren jetzt nicht ganz so gut, aber sowohl die Kritiker als auch die Spieler waren sich einig, tolles Spiel. Beide Spiele waren natürlich Auftragsarbeiten von Sega, was ja so die ersten Aufgaben generell für Platinum Games waren. Auftragsarbeiten. Und es gab auch einen großen Auftrag an Platinum Games von Microsoft, bei dem Ikumi Nakamura Art Director gewesen ist, und zwar das Projekt Scalebound. Wir erinnern uns, daraus wurde überhaupt nichts. Man weiß nicht genau, was passiert ist, aber offenbar sind so die Ideen und Konzepte von Platinum Games und den Vorstellungen von Microsoft so aufeinander getroffen. Man wollte halt ein cooles Character-Action-Game mit Drachen haben, aber auch irgendwie Games as a Service. Das passt alles nicht und naja, es ist jedenfalls nichts geworden und das war dann halt finanziell jetzt nicht ganz so gut für Platinum Games. Aber man bekam einen neuen Auftrag von Grasshopper Manufacture. Das ist das Studio von Goichi Soda, aka Suda51. Und als die Ankündigung kam, dass Shinji Mikami zusammen mit Goichi Suda ein Spiel rausbringt, war die Spielewelt am Jubeln und man freute sich auf Shadows of the Damned. Das kam dann 2011 auf den Markt und wurde gemischt aufgenommen. Weitestgehend, soweit ich mich erinnere, positiv, aber es gab auch ein paar enttäuschte Stimmen. Ich selber fand das Spiel tatsächlich sehr unterhaltsam, war für mich jetzt auch nicht so der Halsbringer für Videospiele, war aber tatsächlich sehr lustig. Ja, und so langsam fragt ihr euch, wann geht's denn jetzt endlich um Tango Gameworks? Ja, genau jetzt. Noch während der Arbeiten an Shadows of the Damned gründet Shinji Mikami nämlich ein neues Studio, und zwar das Studio Tango, noch ohne Gameworks, und gründet das in Odaiba in Tokio. Warum erwähne ich jetzt die Location Odaiba? Weil es im Grunde eine relativ interessante Lage ist. Das ist direkt so an der Tokyo Bay. Da ist halt so ein Strand und ein Freizeitpark. Das Gundam Museum ist da. Ist eigentlich eine tolle Gegend und da kann man natürlich prima ein Studio hinpflanzen und Spiele entwickeln. Und eines der ersten Spiele ist halt ein Skurrilikum, was eigentlich nur in den Erzählungen der Entwickler noch existiert. Denn eigentlich hat nur so ein kleines Team an ein, ja, Blödelspiel gearbeitet, bei dem man eine Kakerlake auf zwei Beinen spielt, die mit einer Waffe durch die Gegend ballert. Aber ich denke, das fängt so ein bisschen die Stimmung ein, die die damals wohl hatten. Man hat ein neues Studio, man kann jegliche Freiheit nutzen, um jeden Scheiß zu machen. Aber man war auch ambitioniert und hatte ein neues Projekt, ein richtig großes Projekt, das Projekt Noah in der Pipeline. Das sollte ein Science-Fiction-Open-World-Survival-Adventure werden, welches im Stile von dem Dune-Film, den von 1984, gehalten werden sollte. Klingt nach einem absolut genialen Spiel, meiner Meinung nach, aber ihr habt wahrscheinlich nicht davon gehört. Ich hab's nie gespielt. Es wurde einfach nichts. Noch bevor Tango ein einziges Spiel herausbringen konnte, gerieten sie schon in finanzielle Schwierigkeiten. Shinji Mikami sagt dazu: Es ist etwas passiert. Wohl nichts Gutes. Aber es gab einen Retter in der Not und der hieß Bethesda Softworks. Die gehörten zum Konzern Cinemax Media und wollten helfen. Wie macht man das? Mit Geld natürlich. Und so kauft halt Cinemax am 28. Oktober 2010 das Studio Tango. Vermutlich war der finanzielle Druck relativ groß zu dem Zeitpunkt, aber Mikami stimmte der Übernahme auch zu, weil er der Meinung war, dass Bethesda bzw. ZeniMax die unabhängigste Umgebung für Tango gewesen sein sollten. Ja, das sollte sich später dann nochmal irgendwie verändern. Dazu kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Jetzt gibt es erstmal Geld und es passieren auch ein paar Dinge. So wird halt ZeniMax Asia gegründet, die ihren Sitz in Aomi, Tokio haben, was wie das Studio schon auf Odaiba liegt. Und natürlich aus Tango wird Tango Gameworks. Da sind wir endlich bei Tango Gameworks. Jetzt haben wir es geschafft. Und was passiert jetzt? Es werden natürlich Leute eingestellt. Wen stellt man natürlich am besten ein? Ikumi Nakamura natürlich. Aber es bleibt natürlich nicht nur bei ihr. Es kommen auch noch der Komponist Masafumi Takada, der von Capcom abgeworben wird und zuvor an Spielen mitgearbeitet hat wie Killer 7, God Hand, No More Heroes, Fatal Frame, Mask of a Lunar Eclipse und Super Smash Bros. Brawl, aber auch Vanquish, Danganronpa und noch mehr. Guter Mann. Als weiteren Künstler wird Naoki Katakai angeworben, der halt auch von Capcom kommt und an Spielen wie Vanquish, Bayonetta, Okami, Devil May Cry und mehr gearbeitet hat. Sowie der Programmierer Shinichiro Ishikawa, auch von Capcom, und hat ebenso an Vanquish, Bayonetta, Okami, Devil May Cry und mehr gearbeitet. Aber auch an Resident Evil Code Veronica X, Mega Man Legends und Beautiful Joe. Als man nun von Capcom die richtig geilen Leute abgeworben hat und ein richtig geiles Team aufgestellt hat, geht's direkt an die Arbeit und an den Titel 2. Ja, genau, das deutsche Wort 2. Von dem Spiel habt ihr bisher noch nichts gehört. Wundert mich nicht, denn es ist auch nicht erschienen. Aber daraus entwickelte sich dann The Evil Within und davon habt ihr vermutlich schon gehört und es erscheint halt als erstes Spiel von Tango Gameworks für Bethesda. Und an dem Titel saßen natürlich Shinji Mikami und Ikumi Nakamura und war dann wahnsinnig erfolgreich, als es dann 2014 auf den Markt kam. Im August 2014 zieht dann halt das Studio nach Shibaura, was quasi direkt gegenüber von Odaiba liegt. Also wenn wir da die Tokyo Bay haben, da gibt es so eine Bucht, die zum Meer führt und direkt gegenüber liegt dann halt Shibaura. Und kurz danach erscheint dann halt The Evil Within im Oktober 2014. Das ist dann auch leider das letzte Spiel unter der Regie von Shinji Mikami bei Tango Gameworks. Und als dann 2017 The Evil Within 2 angekündigt wird auf der E3, sitzt Shinji Mikami nicht mehr auf dem Regiestuhl. Und die E3 damals war echt cool. Ich habe das miterlebt und als das Spiel vorgestellt worden ist, ich erinnere mich noch an den Trailer, war echt geil. Und noch im selben Jahr erscheint tatsächlich auch schon The Evil Within 2 und es war, ja, richtig gut. Werde ich später noch ein bisschen mehr zu erzählen, wenn wir zu den Spielen von Tango Gameworks kommen. Denn jetzt wird es interessant. Shinji Mikami und Ikumi Nakamura kündigen auf der E3 2019 Ghostwire Tokyo an. Hier ist dann Nakamura Creative Director und da wir im Jahr 2019 sind, gibt es eine zeitliche Exklusivität für die Sony PlayStation 5. Leider geht es Ikumi Nakamura nicht ganz so gut, also gesundheitlich, weswegen sie halt das Projekt im Jahre 2019 schon wieder verlassen muss, sodass der Titel dann halt ohne sie erscheint. Der Titel wird auch jetzt nicht ganz so ein großer Erfolg, zum einen, weil es halt jetzt exklusiv auf der PlayStation 5 erschienen ist, die zu dem Zeitpunkt noch sehr knapp war und man sie nicht bekommen konnte. Das heißt, die Käuferschicht war eigentlich eher gering und das Spiel selbst war auch nicht der Knaller, den sich die Leute so erhofft haben. Und dann kommt alles Schlag auf Schlag. Wir erinnern uns, Microsoft übernimmt ZeniMax mitsamt Bethesda und Tango Gameworks für 7,5 Milliarden Dollar und wirbelt damit die Gamesbranche gehörig auf. Da erinnere ich mich auch noch sehr, sehr gut dran. Meine Güte, was für eine Zeit. Das war damals echt eine Bombe und da ahnte noch keiner, was für eine Bombe kommen sollte mit Activision. Aber gut, das hat jetzt hiermit nichts zu tun. Jedenfalls, Microsoft wirbelt alles so ein bisschen durcheinander und Tango Gameworks veröffentlicht im März 2022 ein Handyspiel, nämlich Hero Dice. Das interessiert keinen, deswegen überspringen wir das einfach und kommen zu dem nächsten Titel, der da heißt Hi-Fi Rush. Das war ein absoluter Knaller, ein regelrechter Hit. Wurde am 25. Januar 2023 angekündigt und direkt veröffentlicht. Der Titel kam bei der Presse wahnsinnig gut an, auch bei der Spielerschaft eine Win-Win-Situation und es war fantastisch. Es könnte besser gar nicht laufen, also verlässt Shinji Mikami das Studio. Jetzt kann man sich fragen, warum? Naja, er hatte ja schon mal erwähnt, dass er ein möglichst unabhängiges Studio haben möchte und die Vermutung liegt nahe, dass es ihm nicht mehr unabhängig genug gewesen ist. Ja, und was macht Microsoft nach so einem großen Hit wie Hi-Fi Rush? Natürlich, sie schließen das Studio. Das war ein ziemlicher Schock im Mai 2024. Damit hatte wahrscheinlich keiner gerechnet, gerade weil das Studio so einen großen Hit zu verbuchen hatte. Aber im Februar 2023 hat ja Mikami das Studio verlassen und Ikumi Nakamura war ja schon im Jahr 2019 weg. Das heißt, wir haben halt nicht mehr ganz so viele große kreative Köpfe im Studio Tango Gameworks gehabt. Beziehungsweise bekannte Köpfe, muss man ja sagen. Ich wette, Tango Gameworks hat noch wahnsinnig viele kreative Köpfe gehabt. So wie John Johannes, der halt nach Shinji Mikami das Zepter in die Hand genommen hat und Creative Director gewesen ist. Und dann kommen wir jetzt wieder quasi zum Anfang. Was ist passiert? Wir haben jetzt den August 2024 und der PUBG-Publisher Krafton, der hat jetzt angekündigt, Tango zu übernehmen und auch die IP Hi-Fi Rush. Der eben erwähnte John Johannes hatte nämlich einen schönen Tweet rausgehauen, "We're back, baby!" und damit die Hoffnung von vielen Fans von Hi-Fi Rush wieder neue Hoffnung gegeben. Wir wissen jetzt natürlich nicht, wie viele alte Mitarbeiter von Tango Gameworks übernommen worden sind, beziehungsweise welche noch da sind. Ich meine, die Kündigung ist jetzt ein paar Monate her. In der Zwischenzeit haben sicherlich schon einige eine neue Stelle gefunden. Aber ich denke mal, wir haben hier ein großartiges Studio und wenn sie noch ein paar weitere andere Leute dazu holen, werden die wieder tolle Spiele stemmen können. Und die IP Hi-Fi Rush haben sie ja und es wurde ja auch bereits an einer Fortsetzung schon gearbeitet. Das heißt, man kann diese jetzt einfach fortsetzen. Und was ist jetzt mit Ikumi Nakamura? Ja, sie hat ein neues Studio gegründet und das Studio heißt Unseen. Und natürlich, wie es halt so ist, ist auch ihr jemand gefolgt und zwar Naoki Katakai. Das ist einer der Künstler, der von Capcom zu Tango gewechselt hat und nun zu dem neuen Studio Unseen gekommen ist. Spiele haben sie natürlich noch nicht rausgebracht, aber dafür ist es ja auch noch zu früh. Das war jetzt die Geschichte zu Tango Gameworks. Und jetzt kommen wir mal zu den Spielen, ins Eingemachte. Und der erste Titel ist hierbei The Evil Within. Wir erinnern uns, das war ja zuerst als das Projekt 2 angekündigt und daraus wurde dann The Evil Within. Aber was war Projekt 2 denn? Dazu gibt es tatsächlich Informationen. Und zwar sollte man die Rolle von gleich zwei Personen übernehmen, einen Mann und eine Frau, die zusammengekettet sind und gegen einen Vampir kämpfen sollten. Das klingt irgendwie cool, oder? Sehr absurd auf jeden Fall und man sollte die beiden Personen gleichzeitig spielen oder kooperativ mit einem anderen Spieler dann jeweils eine der beiden Figuren spielen. Irgendwie eine coole Idee. Schade, dass daraus nichts geworden ist, denn wir wissen ja, daraus ist The Evil Within geworden und ich frage mich, welche Parts vom Originalspiel jetzt in Evil Within übergegangen sind, weil irgendwie passt das so konzeptuell für mich überhaupt nicht zusammen. Aber wer weiß, keine Ahnung, wir stecken nicht drin. The Evil Within erschien am 14. Oktober 2014, damals noch für die PlayStation 3, Xbox 360, ich glaube auch für den PC, und wurde später dann nochmal für die PlayStation 4 und Xbox One portiert. Es handelt sich hierbei natürlich um ein Survival-Horror-Spiel, ganz in alter Resident Evil-Manier. Ein bisschen anders, andere Geschichte, andere Figuren, aber im Kern haben wir hier quasi ein Resident Evil-Klon. Wir übernehmen die Rolle von Detective Sebastian Castellanos, oder Sebastian, wie ich ihn gerne nenne. Der wird mit der Untersuchung eines Massenmordes in einer Nervenheilanstalt beauftragt. Und als er da mit seinen Kollegen ankommt, sieht er natürlich direkt ein regelrechtes Schlachtfeld. Es passieren Dinge, wir verlieren unser Bewusstsein und wenn wir aufwachen, müssen wir erstmal diese Heilanstalt verlassen, was gar nicht so einfach ist. Aber natürlich schaffen wir das. Aber draußen hat sich die Welt total verändert und ist ganz bizarr und es passieren komische Dinge, da sind Monster und wir müssen um unser Überleben kämpfen. Ja, da merkt man, das ist Survival Horror vom Feinsten und Shinji Mikami lässt es sich hier nicht nehmen, seine alten Klassiker zu zitieren und wir finden einige Referenzen aus den Resident Evil Teilen. Wir haben da den ersten Moment eines Zombies, Schrägstrich Monster, das sich umdreht, so wie in Resident Evil 1. Und noch viel, viel mehr. Also ich habe das gespielt und ich bin da die ganze Zeit drüber gestolpert und dachte mir, ist schon sehr wie Resident Evil. Optisch war es tatsächlich auch sehr beeindruckend, zumindest zu der damaligen Zeit. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Wirklich gruselig war es nie, also man hat viel mehr geballert, also es gab viel mehr Munition, als man das vielleicht bei Resident Evil Spielen hatte. Das heißt, man hat auch viel mehr gekämpft. Das war so ein bisschen der Kritikpunkt damals auch. Man kam halt in ein gewisses Areal rein, man wusste direkt, aha, okay, hier kommen Horden von Gegnern und ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen was wegputzen. Nichtsdestotrotz, ich hatte wahnsinnig viel Spaß mit dem Spiel und kann man wahrscheinlich heute noch gut spielen. Also eine vorsichtige Empfehlung, ich habe es jetzt ewig nicht gespielt, aber ich glaube tatsächlich, dass das sehr gut gealtert ist. Und dann kam am 13. Oktober 2017 The Evil Within 2, was für die PlayStation 4 und Xbox One dann direkt erschienen ist und natürlich auch für den PC. Die Geschichte spielt 3 Jahre nach den Geschehnissen von Teil 1. Wir spielen wieder den Sebastian Castellanos, der jetzt nicht mehr bei der Polizei ist und seine Tochter Lilly bei einem Brand verloren hat, zusammen mit seinem Kindermädchen. Seine Frau ist verschwunden und eigentlich ist alles nur so richtig scheiße für unseren Sebastian, der seinen Kummer nun natürlich im Alkohol ertränkt. Dann kommt seine Kollegin Julie Kidman, die übrigens auch eine gewisse Rolle halt in Teil 1 gespielt hat. Da gab es auch noch einen größeren DLC mit ihr. Und diese offenbart ihn, dass seine Tochter Lilly noch am Leben ist. Und die böse Organisation Möbius hat nur versucht, ihren Tod vorzutäuschen. Und Resident Evil-Spieler, die merken direkt, wir haben hier eine böse Organisation, die im Hintergrund viele Fäden zieht. Das erinnert uns doch ganz stark an Umbrella Corporation. Ist auch egal, wir machen uns als Sebastian wieder auf den Weg in eine Kleinstadt und versuchen dort unsere Tochter wiederzufinden. Und es passieren wieder grausige Dinge, unheimliche Dinge. Und wir ballern wieder mit scharfen Waffen, mit Kanonen und allem, was sich uns irgendwie als Waffe nutzbar machen lässt. Gameplay-technisch hat sich hier nicht ganz so viel verändert. Wir haben immer noch diese Third-Person-Steuerung und Es sieht immer noch sehr, sehr gut aus und war auch eigentlich eine ganz solide Fortsetzung. Immer noch nicht der ganz große Survival-Horror-Wurf, aber schon ein richtig guter Titel. Da würden wir uns doch gerne mal einen dritten Teil wünschen, oder? Gibt's aber nicht und wird's wahrscheinlich auch nie geben. Aber wer weiß, zumindest von Tango Gameworks werden wir kein The Evil Within 3 erleben. Stattdessen bekamen wir am 25. März 2022 Ghostwire Tokyo. Diesmal spielen wir aus der Ego-Perspektive, aber immer noch in einem sehr gruseligen Szenario, aber in einer anderen Welt als The Evil Within 2. Und zwar sind wir in Tokio unterwegs. Ziemlich genau nachgebaut, von den Straßen her, vom Look her. Eigentlich sieht es richtig, richtig gut aus. Es ist durchgehend Nacht. Optisch war das wirklich sehr, sehr schön und man fühlte sich, also wenn man schon mal in Tokio gewesen ist oder generell in einer japanischen Stadt, dann fühlte man, das ist tatsächlich sehr authentisch. Und dort trieben sich irgendwelche komischen Geister rum, die man dann mit, ja, Superkräften bekämpfen konnte. Ich weiß nicht genau, ob man das so jetzt beschreiben kann, aber irgendwie ist das schon so. Man konnte verschiedene Fähigkeiten erlangen, die eigentlich mehr verschiedene Schussarten waren. Also man spielte es schon fast wie ein Ego-Shooter und man bekämpfte halt Geister. In der Geschichte ist es halt so, dass Tokio überrannt wird von so einer komischen Wolke und alle Menschen innerhalb dieser Wolke verschwinden und stattdessen sind Geister da. Wir übernehmen die Rolle des Akito, der kurz zuvor einen Unfall baut und dann in Kontakt gerät mit einem anderen Geist, einem Geisterjäger, der sich jetzt ja in dem Körper von Akito breit macht und sie nun gemeinsam halt mit ihren Kräften die Geister bekämpfen müssen. Und Akito möchte natürlich noch seine Schwester retten, die noch irgendwo da draußen in Tokio sein muss. Uns stellt sich auch ein großer Bösewicht entgegen, ein maskierter Mann mit einer Hanya-Maske, der uns Horden von Gegnern entgegenschleudert und wir können uns an Portalen aufladen, neue Fähigkeiten gewinnen und noch mehr. Mir hat das Spiel ganz gut gefallen, vor allen Dingen, weil mir das Szenario ganz gut gefallen hat. Also Tokio als Umgebung mit den vielen Yokai-Geistern, das war einfach toll. Leider ist das Gameplay relativ repetitiv gewesen. Da wäre noch ein bisschen mehr drin gewesen. Wahrscheinlich fehlten ein paar kreative Impulse. Die Ikumi Nakamura ist ja leider gegangen während des Projektes. Deswegen fehlte hier vielleicht noch so die Impulse aus der Richtung. Aber generell kann man sagen, ist ein sehr, sehr schönes Spiel geworden. Das ist ja für die PlayStation 5 angekündigt worden. Damals gab es noch eine Zeitexklusivität von Sony. Aber nach der Übernahme von Microsoft wurde dann auch später das Spiel noch für die Xbox umgesetzt und eine PC-Version gab es auch noch. Kommen wir dann zu dem letzten Spiel. Das Handyspiel, das lassen wir wirklich mal aus. Und zwar Hi-Fi Rush, der große Hit von Tango Gameworks, der ja quasi überraschend aus dem Nichts gekommen ist, der hat die Spieler und die Kritiker begeistert. Unter der Führung von John Johannes erschien dann am 25. Januar 2023 dieser geile Titel für die Xbox Series X bzw. S und für den PC. Später folgten dann aufgrund von Strategiewechseln, auch eine Version für die PlayStation 5 und eine Version für die Nintendo Switch soll auch noch kommen. Was ist denn Hi-Fi Rush überhaupt? Es ist ein Rhythmus-Action-Game mit Beat'em-up-Einlagen, könnte man sagen. Man beschreitet hier Kämpfe, die man halt im Rhythmus halten muss und im richtigen Augenblick treffen muss und kann so richtig geil abrocken. Ja, ich habe es selber jetzt noch nicht gespielt. Das ist das einzige Spiel neben dem Handyspiel, das ich jetzt von Tango Gameworks noch nicht gespielt habe und kann mir jetzt hierzu kein Urteil erlauben. Allerdings kann ich sagen, der Stil sieht sehr, sehr cool aus, denn hier geht man in eine ganz andere Richtung. Es ist so eine Art Anime-Comic-Look mit Cell-Shading-Optik und es passt eigentlich sehr cool zusammen. Vor allen Dingen mit den Charakteren, die man da sieht. Es sieht sehr schick aus. Andere Leute hier im Podcast haben das Spiel ja schon entsprechend gelobt. Der Jan hat ja schon mal davon erzählt. Das kann man dann in einer der vergangenen Folgen hören. Und jetzt verweise ich einfach mal unverschämterweise darauf. Da hat man dann wahrscheinlich die besseren Informationen. Und ich bin müde und erschöpft. Es ist tatsächlich relativ anstrengend, nicht in der Kommunikation zu stehen, sondern ganz alleine zu reden. Das macht meinen Mund so wahnsinnig trocken. Und deswegen möchte ich jetzt hier zum Ende kommen und ich hoffe, ihr habt hier eine Menge Informationen rausgezogen, gerade jetzt über Shinji Mikami, aber vor allen Dingen von Ikumi Nakamura, denn die beiden sind absolut großartige Softwareentwickler und ich hoffe, dass wir von denen noch wahnsinnig viel sehen werden. Wenn euch also irgendwas gefallen hat an dieser Podcast-Folge, dann schreibt uns an podcast@gamondo.de und gibt uns Feedback. War es gut? Was war schlecht? Vielleicht sollten wir das gar nicht mehr machen. Wer weiß, vielleicht ist das ganz langweilig. Ich habe tatsächlich persönlich auch lieber Podcasts, wo es hin und her geht, Leute sich unterhalten. Deswegen, ich bin neugierig auf eure Meinung und ich komme jetzt zum Ende und verabschiede mich und wir hören uns beim nächsten Mal zum Gamondocast. Ciao, ciao.